Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Ich habe endlich mein Leben wieder und hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 197. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Ja, das Internet läuft wieder, dein Leben ist wieder zurück.
Das Internet läuft, nein, ich meine den Dschungel. Der Dschungel ist vorbei.
So. Der Dschungel ist vorbei.
Ich darf abends wieder entscheiden, was ich mache. ich sag dir, 18 Tage, ne, ist zu viel.
Ja.
18 Tage, 20.15 Uhr, keine Entscheidungsfreiheit zu haben, ist zu viel, verdammte Scheiße.
Ja, ja.
Und wann war das jetzt? Genau, am Sonntagabend war ja das Finale. Und Montagabend war das große Wiedersehen.
Mm.
Was man sich eigentlich echt klemmen kann, weil im Prinzip, wenn du alles gesehen hast, dann hast du alles gesehen.
Ja.
Aber immer noch haben die anderen TV-Sender einfach gesagt, nö, wir senden nix. Wir machen nö, lass die mal wirklich ganz zu Ende machen. Und dann hing ich so Montagabend schon wieder vor der Scheiße.
Oh. Und hast fast 3 Wochen nichts gekocht.
Doch, habe ich ja erzählt, halt immer vorher und wahnsinnig stressig alles. Und ja. Nein, ich habe dann am Dienstagabend habe ich alles ganz entspannt gemacht. Ganz entspannt.
Ganz
entspannt. Da habe ich die Kartoffel auch mal wieder durchgekocht. Was du eben meintest mit, ich habe mein Leben wieder, das Internet ist da. Hier war ja, wir sind ja jetzt hier einen Tag vorher, hier war ja gestern. So gesehen, war ja in Köln und überall kein Internet den ganzen Tag. Und das ab morgens 9 Uhr und auch jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern das komplette Netcologne-Netz ist ja in Köln, Umgebung, Aachen, Frankfurt und überall ausgefallen. Das kann ja nicht sein.
Nee.
Also das kann 2025 nicht angehen. Wegen mir kann das mal 10 Minuten passieren, aber nicht. Also das ging ja erst nachmittags so ganz langsam wieder los, so 8-9 Stunden ist, das geht nicht. Notruf ist ja auch ausgefallen. 110, 112. Ja,
klar. Alles weg.
Also.
Sehr kurios alles. Also wenn da nicht unser Kollege Trump die Finger im Spiel hat. Trump? Wie heißt der?
Der andere. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ja.
Mit Trump sind wir, also Trump, ich führe heute quasi eine neue, unregelmäßige Rubrik ein, nämlich der Hofnarr im Weißen Haus.
Oh, sehr gut.
Weil nämlich.
Hast du schon eine Melodie dafür
vorbereitet?
Nee. Da brauchen wir unbedingt eine Melodie für.
wir haben doch eine Trump-Melodie mal letztes Jahr irgendwann gemacht, ne? Vielleicht kann man die einführen.
Du meinst das hier?
In Springfield, they're eating the dogs.
Yep.
They're eating the cat.
Ja, die ist ein bisschen lang, ne?
ja. Nee, ich sammle einfach und guck mal, was er so raushaut. Irgendwie jetzt in der vergangenen Woche, also letzte Woche hat er ja schon vorgeschlagen, Gaza irgendwie zu entvölkern, alle raus und schöne Hotels bauen und so. Und das ist ja noch nicht ausgestanden, das Thema.
Das wurde ja sehr relativiert von seinen
Er hat es aber wieder derelativiert.
Ja, ja.
Nee, diese Woche hat Trump lediglich einem akkreditierten Reporter der großen unabhängigen Nachrichtenagentur AP, also quasi die größte der Welt, den Zugang zu einer Veranstaltung im Weißen Haus verwehrt, weil AP sich weigert, den Golf von Mexiko als Golf von Amerika zu bezeichnen.
Ich finde das ja ein bisschen merkwürdig, ne? Google hat ja auch gesagt, ja. Also wenn man Google Maps aus den USA aufruft, dann soll das Golf von Amerika heißen, für alle anderen nicht. Ich habe ja schon, ich habe selber kein Google Maps, deswegen ich nutze immer Apple Maps. Apple Maps habe ich nachgeguckt, also ist auf jeden Fall noch der Golf von Mexiko.
Mhm.
Aber Google Maps, ich habe auch schon deutsche Screenshots gesehen, wo nicht mehr Golf von Mexiko steht, sondern in Klammern dann.
Richtig, Golf. Das habe ich auch gesehen.
Ja.
Es bleibt interessant.
Ja.
Ja. Und gestern hat er angeblich auch noch mit Putin telefoniert. Und der Ukraine-Krieg soll wohl zu Bedingungen, die die Ukraine kaum annehmen kann, irgendwie eingefroren werden. Aber auch da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen.
Ich habe letztens in den Nachrichten irgendwas über Trump gesehen. Ich habe aber zu spät reingeschaltet. Da war nur noch so ein quasi so das Ende Schnittbild über diesen Nachrichtenbeitrag, wo Trump an so einem Tisch sitzt und was unterschreibt. Was er nun mal jetzt nicht.
Was er quasi täglich macht.
Was er täglich macht. Aber mein erster Gedanke war, wer unterschreibt denn so? Weil der hatte so eine Kladde oder was vor sich liegen. Mhm. Ich denke mal so zweimal DIN A4 groß. Und der hat einfach auf der einen Seite von ganz links bis ganz rechts unterschrieben.
Ja. Der hat eine riesige Unterschrift. Die sieht aus wie so eine Wellenform in so einem Computerprogramm.
Aber die ist ja wirklich so 20 Zentimeter breit oder so. Ne? Also wer unterschreibt denn so?
Ich weiß auch nicht. Also Donald, dann hat er noch einen zweiten Vornamen, Trump. So lang ist das nicht.
Ja, aber kann der nicht schreiben?
Man braucht
so ein bisschen Feinmotorik.
Ist dir aufgefallen, dass er extrem langsam unterschreibt? Also fast, als würde der malen.
Hm? Also ich dachte, so Präsidenten machen das so wie Ärzte, weißt du? So.
Ja, genau. Vor allem unterschreibt er ja 80 Stück am Tag irgendwie.
Meinst du, der müsste das mal können, so langsam?
Ja, ich...
Aber okay, das war nicht meine Frage. Also das ist wirklich sein Unterschrift. So unterschreibt er. So von links nach rechts, egal wie groß der Zettel ist.
Ja, genau. Ja. Apropos Glotze. Hast du in letzter Zeit mal Stefan Raab so in aktuellen Trailern und Fotos gesehen?
Ja, ich verfolge das ja natürlich alles sehr.
Hat er sich liften lassen oder irgendwie mit Botox aufspritzen lassen?
Ja, liften glaube ich nicht, aber die hat natürlich das gespritzt.
Weil der sieht aus wie so eine Figur aus einem Wachsfigurenkabinett.
Ja, ich verstehe das immer nicht. Das sind jetzt alles keine Leute, die sich jetzt nicht so den billigsten Arzt nur leisten können. Ne?
Ja.
Sondern die könnten ja auch in die zweitbilligste Praxis gehen. Und ich frage mich immer, also kommen die da raus und denken so, gucken, dann setzen sich ins Auto, gucken in den Rückspiel und denken so, cool, schön. Oder also ich weiß nicht.
Also wenn er bei mir so schief gehen würde, würde ich mich nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen.
Nee, tatsächlich ist ja jetzt gerade aktuell, während wir aufzeichnen, sprich Mittwochabend 20.15 Uhr läuft ja seine Sendung Du gewinnst hier nicht die Million.
Ja.
Erstmalig im Free-TV wieder auf RTL, im normalen RTL-Programm, nicht im Streaming. Und das sollte ja stattfinden, weil mittwochsabends um 20.15 Uhr kommt ja traditionell auch TV Total auf ProSieben
mit Sebastian
Puffpaff. Und vor ein paar Tagen hat Hannes Hiller, der Chef von ProSieben, noch in einem Medienmagazin gesagt, dass er da ganz offenen Auges reingeht und keine Angst vor diesem Duell hat. Heute Nachmittag, 16 Uhr oder so, kam die Meldung, dass die heute Abend Mission Impossible senden. TV Total erst um 23.03 Uhr, so eine ganz krumme, wahrscheinlich dauert der Film so lange. Und ab nächster Woche kommt TV Total dann jetzt doch dienstags auf einmal.
Ach nee.
Das wäre aber der Sendeplatz gewesen, weil jetzt am Donnerstag geht ja Germany's Next Topmodel los und das ist ja diesmal so aufgeteilt, dass donnerstags die Frauen dran sind und dienstags eigentlich die Männer von Germany's Next Topmodel, also es kommt zweimal die Woche. Mhm. Also kommt jetzt Germany's Next Topmodel, kommt dann jetzt Mittwoch gegen Stefan Raab und Donnerstag kommen die Frauen und Puffy muss auf Dienstag.
Wer soll da noch durchblicken?
Ja, und vor allen Dingen irgendwie, der vielleicht dann doch ein bisschen Schiss gekriegt.
Mhm.
Man weiß es nicht, ne?
Mhm. Mein Gott.
Also so kurz vor knapp. Kurios. Aber diese Raab-Trailer für den ESC sowie diese Sendung, die jetzt aus dem Streaming ins Free-TV wiedergeholt wurde, da haben die jetzt so aggressiv beworben auf der ganzen RTL-Sendergruppe. Mhm. Also das war auch nicht mehr lustig. Das war einfach so, wirklich, die haben das eigentlich haben die nur noch diese Trailer gesendet. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt auf jetzt in diesem Moment, weil jetzt in diesem Moment sitze ich wahrscheinlich da und schaue mir die Quoten von gestern Abend an, also von heute, also von gestern Abend, also von jetzt.
Von jetzt?
Und weiß mehr. Ich bin gespannt.
Das klingt nach einem harten Battle zwischen den Sendungen.
Naja, eben, das ist so, man kann das so beschmunzeln einerseits, andererseits bestimmt das ein bisschen die Wirtschaftskrise, die auch natürlich an der TV-Landschaft nicht ganz vorbeigeht, weil dieser ganze Rabdeal ja einfach so viel Abermillionen gekostet hat, dass das ganze Konstrukt, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, schon auch eine Aussagekraft auf die ganze Branche hat.
Naja.
Weil es war ja nie der Plan, dass Raab auf RTL wieder läuft, sondern das sollte ja wirklich rein exklusiv im Streaming laufen, was schon nicht funktioniert. Und die Gelder fehlen an anderer Stelle wieder und. Also das ist, entscheidet sich jetzt in den nächsten Wochen so einiges.
Haben die denn sonst keine Zugpferde? Ich meine, ich gucke da ja nie rein, deshalb kann ich das nicht
beurteilen. Naja, Zugpferde gäbe es schon, aber es gibt im Moment einfach aufgrund der wirtschaftlichen Lage kein Geld. Weil keiner wirbt, keine Werbeeinnahmen sind, oder wenig Werbeeinnahmen sind, da haben wir ja auch schon mal besprochen. Ja. Und wenn man dann für einen alten, weißen Stefan Raab und eine Sportart, die in Deutschland keiner sehen will, hunderte von Millionen an Lizenzgebühren ausgibt, also ich meine damit natürlich die NFL, den Sport aber einfach keiner sehen will, weißt du, was die NFL dann sagt? Ihr habt versprochen, ihr verkauft das in Deutschland so und so weit. Da werden jetzt mal ein bisschen Gelder zurückfließen.
Strafgebühren, oder?
Naja, also so eine NFL ist, also ich würde, ja doch, das ist der größte Sportverband der Welt, ne? Also die verkaufen nicht einfach mal eben in andere Länder ohne gewisse Auflagen dahinter.
Ja.
Oh. Ja.
Ja. Haarig.
Auf jeden Fall, aber ich halte auf dem Laufenden, weil ich bin ja, ich sag mal, direkt. Ich fühle das ja direkt.
Ja.
Sag mal, aber ganz kurz, wo wir gerade bei Schönheits-OPs waren. Du bist ja auch seit einem Jahr dran, Schönheits-OP in deinem Mund zu machen.
Ja, und am Hals und am Arm.
Ne, genau. Mhm. Und du hattest doch letzte Woche hattest du doch zwei so Testworte, um zu testen, wie gut du wieder sprechen kannst.
Ja.
Und ich habe ja gesagt, ich kann das über Internetverbindung so schlecht unterscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Ja.
Aber sag die Worte nochmal, vielleicht kann ich sie heute besser hören.
Also meine zwei Lieblingsworte sind tatsächlich Deutschland und Drecksschlampe.
Okay, weil ich finde die ein bisschen zu unaussagekräftig, ob das jetzt wirklich besser ist oder nicht. Was hältst du, dass wir von jetzt an den Testsatz einführen, ob das denn besser wird oder nicht? Im chinesischen Schüsselchen liegt ein chinesisches Schlüsselchen.
Du kannst das ja nicht mal selber aus.
Also im chinesischen Schüsselchen liegt ein chinesisches Schlüsselchen.
Im chinesischen Schüsselchen liegt ein chinesisches Schlüsselchen.
Ja, das ist schon wesentlich besser geworden,
finde ich. Ja, ne? Finde ich auch.
Wesentlich. Ja. kannst du nächste Woche dann von ganz selbst sagst du den auf.
Ja, erinnere mich bei Zeiten mal dran, dann werden wir das nochmal versuchen.
So, aber um nicht durch die Thematik so ganz zu springen, jetzt waren wir schon bei NFL. Sonntagnacht kam ja auch das größte NFL-Event der Welt.
Der Super Bowl.
Und ich krampfe mich ja dann doch, wenn es irgendwie geht, krampfe ich mich ja immer auch bis zur Halbzeitshow, ne?
Weil du die Show sehen willst.
Ja, weil das ist, ich habe keine Zahlen rausbekommen, aber ich glaube, es gibt auch kein größeres Musikevent weltweit, oder?
Zumindest keines, über das mehr berichtet wird.
Ja, und auch an der Zuschauerzahlen definitiv
ja,
nicht.
Ja, ist natürlich ein Hammer, ne?
So, also viel größeres Event gibt es, glaube ich, jetzt nicht. Also ich glaube, das ist so neben Madonna, Ana Copacabana, so auf dem Level ist das, ne?
Ja, ja, ja.
Aber diesmal war ja dieser Kendrick Lamar.
Ja.
Da und normalerweise ist diese Show ja immer so, also deswegen quält man sich ja bis halb zwei nachts da irgendwie wach. Und diesmal war es sogar, glaube ich, noch ein bisschen später, weil das so unfassbar spektakulär ist. Boah, war das unspektakulär. Weil aber auch einfach die Musik, du kannst, also das ist ja, das hat angefangen und die spielen ja immer so ein Medley, aber man hat gar nicht jetzt so richtig raushören können, was jetzt der eine Song war, was der andere Song war, weil der so amerikanischer Gangster-Rap, ne? Damit bekommst du jetzt auch nicht so ein Stadion auf Stimmung, sagen wir mal so. Also als dann irgendwann kam der Song, wo ja überhaupt auch diskutiert wurde, ob der den überhaupt spielt, wo er den anderen Rapper Drake so ein bisschen disst. Und Drake hat ja gesagt, wenn der den Song spielt, dann will er klagen
gegen die NFL. Früher haben die sich gegenseitig erschossen, jetzt nehmen sie sich einen Anwalt.
Genau. Und dann wurde der Song gespielt und dann ging mal so ein Raunen durchs Publikum. Aber ansonsten war einfach auch in diesem Stadion, es kam gar keine Stimmung auf, das war so eine Flaute. Und dann war ich einfach sehr spät, sehr müde im Bett und war ein bisschen muffig. Naja.
Ja, Kendrick Lamar ist mir heute zigmal über den Bildschirm gelaufen. Irgendwie. Ich wollte mal so die britischen Charts abchecken, weil die sind ja, habe ich gedacht, irgendwie besser als die US-Charts, aber
ist der da auch?
Aber direkt viermal oder so.
Echt?
Also in den Top 50 war der viermal drin.
Der Name hat mir schon was gesagt und dieser eine Titel tatsächlich auch. Aber ansonsten, also mir war nicht bewusst, dass der doch also so groß ist.
Ja, riesig groß, aber unerträglich.
Ja. Das einzig Coole war, Samuel L. Jackson war in einem, so ein Zirkusmanager, Zirkusdirektoren-Outfit, hat immer den nächsten Song angesagt.
Ah.
dann war ein bisschen witzig.
Wenigstens etwas.
Ja, aber brauche ich nicht nochmal.
Nee. Ich glaube, für so einen Sound muss man, glaube ich, auch Amerikaner sein, um den tatsächlich zu verstehen.
Wahrscheinlich. Und ich habe am nächsten Tag auch gelesen, dass die Zusammenstellung der Songs, die war sehr, sehr wohl bedacht und tatsächlich auch sehr politisch, weil dieser Kendrick Lamar ist auch sehr politisch aktiv und ausgesprochener Trump-Gegner. Und es war ja tatsächlich sogar Trump als erster US-Präsident überhaupt mal auf einem Super Bowl in Persona anwesend. Mhm. Und sowas, also das für so ein Ami war das wahrscheinlich was, aber jetzt nicht für den Rest der Welt.
Weiß nicht. Ich habe nur irgendeine lustige Geschichte gesehen. So ein Austausch auf X. Da hat irgendwie Trump der einen Mannschaft, die gewonnen hat, zum Gewinn gratuliert. Und
Die Blauen.
Die Blauen haben gewonnen. Die Blauen, genau, die Blauen. Ich habe vergessen, wer das war.
Und die Roten sind immer die, wo der Mann von Taylor Swift mitspielt. Die haben verloren. Ich musste auch am nächsten Tag lesen, wer gewonnen hat. Und dann
gut,
stand
dass da, du Bescheid weißt.
Dann stand da der Name von der Mannschaft, die gewonnen hat. Und dann wusste ich aber immer noch nicht, wer gewonnen hat, weil ich hab ja nur geguckt, wer rot und wer blau ist. Und dann stand da, keine Ahnung, sowieso hat gewonnen. Da dachte ich, ja scheiße, jetzt weiß ich immer noch nicht mehr. Da habe ich echt gegoogelt, wer halt die roten Trikots anhat.
Nee, Trump hat den Blauen gratuliert zum Sieg und die haben zurückgeschrieben, fuck you.
Echt?
Ja.
Ah, Mann, ey.
Schön.
Ja. Ich habe was Niedliches gelesen. Tschechien hat 1,2 Millionen Euro gespart.
1,2 Millionen?
Weißt du, womit?
Nee.
Eine Biberfamilie hat einen Staudamm gebaut. Und dadurch haben die Tschechen 1,2 Millionen gespart, weil, ich zitiere aus dem Spiegel, bei dem Park handelt es sich um einen ehemaligen Truppenübungsplatz. Die Klabava fließt dort durch einen künstlich angelegten Kanal. Naturschützer, Wasserwissenschaftler, Kommunen und Forstbetriebe hatten jahrelang darüber diskutiert, ob und wie der Fluss in seinen natürlichen Lauf zurückversetzt werden könnte. Die Biber setzten den Diskussionen ein Ende, indem sie einfach zur Tat schritten. und die haben einen Staudamm gebaut. Und der reicht aus, also da muss man jetzt nicht mehr nacharbeiten. Und wenn das hätte von Menschen und Baggern gemacht werden müssen, hätte das 1,2 Millionen gekostet. Und wusste, jetzt erzähl du mir mal, warum Biber, aber ich dachte, das ist so ein Ammenmärchen. Warum? Ich dachte, du wusstest nicht, dass Biber wirklich Staudämme bauen.
Ja.
Weißt du, warum?
Ich nehme an, weil die aus kleinen Bächen irgendwie einen großen See machen wollen, um darin fischen zu können.
Jein. Die bauen ihre, das heißt nicht Höhle und das heißt nicht Nest, sondern das heißt irgendwie, wie heißt das nochmal? Also da, wo die drin wohnen und...
Bau.
Nee, Bau? Ich weiß nicht, irgendwie so, da gibt es so ein spezielles Bunker. Ich glaube, Bunker heißt das.
Ah, ja.
Und den bauen die am Flusslauf und den bauen die so, dass der quasi, dass der Eingang geflutet ist, sodass da keine Feinde rein können.
Ja.
Und deswegen, und das stellen die eben sicher, indem die diesen Bunker bauen mit so einem Tunnelsystem und dann quasi den Staudamm bauen, um den Eingang zu fluten, damit die da nur noch reintauchen können.
Doof sind die nicht.
Nicht schlecht, ne? Mhm. Also, da muss man, eigentlich der schlaue Biber muss dabei gewesen sein irgendwann mal.
Da muss man drauf kommen. Naja, und hätte man Biber engagiert, um den Berliner Flughafen zu bauen, wäre das wahrscheinlich auch wesentlich schneller und preiswerter vonstatten gegangen.
Bestimmt, ja.
Ja, wir brauchen mehr Biber.
Auf jeden Fall.
Aber bitte nur Deutsche.
Warum? Ich finde die Tschechischen eigentlich nicht schlecht. Die Tschechischen, pass auf, wir machen so. Die Tschechischen machen Tiefbau.
Ja.
So, und die Deutschen. War das auch Tschechien oder Polen, wo jetzt die Schwarzwolf gesichtet wurde?
Polen.
Polen, ne?
Mhm.
Die Tiere kommen zurück.
Ja, bei uns sieht es auch böse aus mit den Wölfen. Ne? Irgendwie um uns rum. Und selbst 100 Meter entfernt vom Hof hier ist
gebaut worden.
Nee, wenn es ein Biberbau gewesen wäre, dann wäre es nicht so schlimm. Aber hier streuen die Wölfe rum.
Aber kommen die an den Menschen auch hin?
Normalerweise nicht, aber auf dem Feld nebenan hier haben wir eine gerissene Hirschkuh gesehen.
Oh. Mh.
Es gibt kein Tier, das eine Hirschkuh reißen kann, außer der Wolf.
Und der Mensch.
Aber das sah ziemlich gerissen und nicht geschossen aus.
Krass.
Mhm.
Gibt es da Zählungen? Wie viel mittlerweile so in der Eifel wohnen?
Es gibt nur Vermutungen, weil die sind ja nicht markiert, die Wölfe. Das heißt, die sind schwierig zu identifizieren und auseinanderzuhalten. Das heißt, es gibt hier so eine WhatsApp-Gruppe, da werden Sichtungen und Risse gemeldet und so. Und da sind erschreckend viele.
Das klingt aber jetzt natürlich alles nicht nach einer professionellen Zählung und Nachverfolgung, nee. Wenn es eine WhatsApp-Gruppe gibt.
Es gibt keine professionelle Zählung. Und es geht auch das Gerücht um, dass, bei Gemeinden und Städten beschäftigte Jäger gerne mal vom Wolf gerissene Tiere einfach verschwinden lassen, um Panik zu vermeiden, beziehungsweise Papierkrieg zu vermeiden.
Okay.
Also wahrscheinlich erfahren wir nicht mal alles. Auch der Riss hier nebenan auf dem Feld, der war über Nacht verschwunden.
Was hat man denn da, was muss man denn da machen dann für einen Papierkrieg?
Ja, ich nehme an, die müssen irgendwelche Formulare ausfüllen. Wir sind in Deutschland.
Erbschein. Und,
ich habe keine Ahnung. Und das muss natürlich an die obere Dingsbumsbehörde gemeldet werden, was wiederum Formulare zur Folge hat und die müssen dann auch wieder Formulare ausfüllen, dann wird das womöglich noch von der Presse breitgetreten etc. Man will wohl vermeiden, dass hier Panik geschürt wird.
Aber das Ragout war super.
Das Ragout war super. Und der Fond aus den Knochen auch.
Ja, dann drücke ich die Daumen. Dass euch Menschen nichts passiert und ich schenke dir zum nächsten Geburtstag schenke ich dir mein Bärenabwehrspray.
Ja. Ich möchte auch nicht, dass unseren Schafen und Ziegen was passiert.
Dann schenke ich vielleicht den Schafen und den Ziegen mein Bärenabwehrspray.
Das sollte man vielleicht mal in Erwägung ziehen.
Gut, und backst du denn eigentlich jetzt mittlerweile auch schon mit Mehlwurmmehl?
Nein. Außer wenn ich es nicht merke.
Wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Als damals der Verkauf von bestimmter Insekten als Nahrungsmittel in Deutschland erlaubt wurde. Ja. Jetzt wurde irgendwann, wie heißt das, Vitamin D bestrahltes Mehlwurmmehl in Europa legalisiert, um das in Brot und Käse und so bis zu 4% zu benutzen. Und ich fand die Berichterstattung jetzt ein bisschen reißerisch, weil das immer unterschnitten war halt mit lebenden Mehlwürmern in so einem Haufen, was natürlich jetzt nicht so ganz schön aussieht.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir, glaube ich, ziemlich Wumpe, wenn irgendwo 4% Mehlwurmmehl drin ist.
Ich wusste gar nicht, dass Mehlwürmer Mehl produzieren.
Auf den Gag habe ich gewartet, selbstverständlich. Wusstest du denn den Unterschied zwischen Mehlwürmern und Maden? Die ja nun mal sehr, sehr gleich aussehen.
Keine Ahnung.
Mehlwürmer in der Form gibt es gar nicht, sondern Mehlwürmer, das sind die Larven der Mehlkäfer.
Aha.
So genauso wie die Maden die Larven von Fliegen sind. Also eigentlich ist der Unterschied zwischen Maden und Mehlwurm ist Mehlkäfer und Fliege.
Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich wüsste jetzt nicht, wie so ein Mehlkäfer aussieht. Also
der sieht so, wenn du den siehst, hast du den schon mal gesehen. Das ist so ein schwarz glänzender Käfer.
Ein großer? Die Mehlwürmer sind ja nicht klein.
Weiß nicht, ich hab's mir auf dem Handy angeguckt. Weiß ich jetzt nicht. Ich sag mal so.
Verstehe.
Naja, auf jeden Fall gibt es eine Auszeichnungspflicht, weil Hausstauballergiker und Schalentierallergiker eventuell darauf reagieren könnten.
Ah ja.
Aber wie gesagt, und also ich verstehe es nicht ganz, weil irgendeine Ernährungsfrau hat auch gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Industrie billig das Mehl strecken will, weil dieses Mehlwurmpulver ist sogar teurer
als Mehl. Aber warum verwendet man das denn?
Naja, um Vitamin D und Proteine zuzuführen und dadurch den Nutri-Score zu pushen.
Darf das denn als Mehl verkauft werden?
Das muss ja, aber es muss deklariert sein, dass da für die 4% Anteil drin sind.
Weil ich habe mal gehört, ich sollte das eigentlich tatsächlich wissen, dass Mehl zum Beispiel keine Zusatzstoffe enthalten darf. Deswegen gibt es ja auch in Deutschland kein Mehl, das mit Backpulver zum Beispiel versehen ist.
Ich glaube auch nicht, dass das eben als Mehlmischung verkauft wird, sondern das wird einzeln verkauft und das mischt man selber oder in der Industrie dann bei.
Okay, ja. Dann wird das wahrscheinlich als Mehlwurmmehl verkauft.
Richtig. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass man, wenn man sich jetzt so eine Packung Mehlwurmmehl kauft, dass man da ein Ei reinschlagen kann und daraus dann was backen. Ich glaube, das hat jetzt nicht so die Mehlkonsistenz, also die Mehleigenschaften.
Was macht man denn dann damit?
Beimischen.
Aber warum?
Ja, keine Ahnung, ich dachte, du könntest mir mehr darüber sagen, aber anscheinend nicht.
Nee, ist mir noch nie irgendwie aufgefallen, auch nicht im Großhandel oder so.
Gibt es ja auch erst seit vorgestern, vorvorgestern.
Ach, seit vorvorgestern.
Montag oder Dienstag ist das erst auf den Markt gekommen. Oder auf jeden Fall legal.
Da bin ich mal gespannt, wann ich das zum ersten Mal sehe.
So, ich habe ein großes Thema mitgebracht. Nee, nicht ein großes Thema, aber eine große Sache.
Eine große Sache.
Und ich bin auch noch nicht fertig damit, aber ich kann nicht mehr an mir halten, das zu erzählen.
Dann erzähl.
Pass mal, so eine Firma wie zum Beispiel das Familienunternehmen Hitchi, ehemals Hitchler, kennst du ja, ne?
Ja, ja.
Mhm. Süßigkeiten. Haben einen Jahresumsatz von 60 Millionen Euro. Mhm. Ist nicht viel, ist, naja. Diese Hitchis sind ja so ein, nicht so ein großer Player am Markt. So, die Warner Deutschland, also Fernsehen und Film zusammengenommen, macht so 85 Millionen Umsatz im Jahr. Der größte Produktionsplayer in Deutschland, die Leonine-Gruppe, wo unter anderem Banijay, Seapoint, Banijay nicht, Banijay ist einzeln, aber so Seapoint und so die großen Bavaria-Produktionshäuser mit drin hängen. Also sagen wir mal so, die größten fünf Produktionshäuser in Deutschland machen sowas zwischen 250 und 350 Millionen im Jahr. Mhm. Es ist jetzt eine Produktion in den USA rausgekommen, die ist auch jetzt in Deutschland hier bei Netflix läuft, nämlich die Beast Games. Mhm. Erinnerst du dich an die Sendung, die wir auch damals produziert haben, 99, einer schlägt sie alle?
Ganz dunkel, ja.
99 Personen gegeneinander Spiele spielen und einer bleibt über und gewinnt 99.000 Euro. Das hat Mr. Beast, der bekannteste YouTuber, jetzt mit 1.000 Leuten gespielt, dieses Spiel. Und die Sendung dauert 10 Sendungen lang. Und weißt du, was diese Sendung gekostet hat? Diese 10 Folgen.
Eine Milliarde?
Nee, aber 100 Millionen Dollar.
Boah.
Amazon hat dem 100 Millionen Dollar in den Arsch gesteckt. Und diese Sendung bricht wirklich sämtliche Rekorde. Also du kannst als Kandidat, wenn du von den 1.000 überbleibst, kannst du 5 Millionen gewinnen. Mhm. Es gab noch nie eine Fernsehsendung, wo du 5 Millionen gewinnen konntest. Die erste Folge fängt an und die stehen, diese 1.000 Kandidaten stehen auf so Podesten, haben jeder ein iPad vor sich und jeder eine GoPro-Kamera. Das heißt, wir sprechen von 1.000 GoPros, 1.000 Tablets. Der Typ kommt rein, legt eine Million auf den Tisch und sagt, wer jetzt aussteigt, kriegt die Million. So geht die Sendung schon mal los. Mhm. In der zweiten Folge ziehen dann die, weiß nicht, noch 500 übrig gebliebenen in die Beast City ein. Der hat eine Stadt gebaut, wo die dann auch spielen und wohnen. Der Bau dieser Stadt hat 14 Millionen gekostet. Es ist alles so ein bisschen etwas größer. In der dritten Folge fliegen die mit den Hubschraubern, mit 10 Hubschraubern, wo jeweils 6 Plätze drin sind, fliegen die dann auf die Insel, die die gewinnen können. Also auf die Südseeinsel. Mhm. All das, also in der ersten Folge finden 1107 Kameras statt, die das produzieren. Ich habe noch nie einen so großen Abspann, auch nicht in einem Hollywood-Blockbuster gelesen. Also das ist, das gibt es überhaupt nicht. Man ist zwischen Faszination und ganz, ganz schlechter Laune. Weil wir diskutieren hier teilweise um 10 Euro mehr oder weniger für irgendein Equipment-Teil. Mhm. Und die treten da die Millionen vor die Türen.
Wow.
Und zwar nicht 2 oder 3. Und deswegen habe ich einleitend diese Zahlen dieser Süßigkeiten oder TV-Produktionsfirmen in Deutschland genannt. Das ist mehr als ein Jahresumsatz einer der größten Produktionshäuser in Deutschland. Und die kloppen das da einfach vor die Tür.
Okay, der Markt in den USA ist größer. Und die Zweitverwertung ist wahrscheinlich gar nicht mal so sehr wichtig, aber macht ja trotzdem Teil des Umsatzes aus, wenn das hier auch gezeigt wird.
Das Catering-Team hat 3000 Mahlzeiten am Tag ausgegeben. Unter anderem, um die über 60 Story-Producer zu verköstigen. Mhm. Insgesamt wurden, nur nebenbei gesagt, 40 Guinness World Records gebrochen mit der Fernsehsendung. Mhm. Höchste Gewinnsumme, größte verschenkte Insel. Im Abspann habe ich 102 Datenwrangler gelesen. Also das sind die Leute, die abends die Karten aus den Kameras nehmen und kopieren. Da sind so am Set, an so einem Filmset ist einer. Bei großen Fernsehproduktionen sind manchmal so 2 im Schichtbetrieb, also insgesamt 4. Bei der Produktion waren dann 102.
Wow. Menschen.
42 Kilometer Kabel sind verlegt worden. Also das ist unfassbar.
Wie kann man denn überhaupt so viele Kameras gleichzeitig synchronisieren und aufzeichnen?
Ich kann das gar nicht so richtig ganz genau in Worte fassen. Ich habe so viele Fragen noch. Ich lese, also seitdem, ich gucke das seit dem Wochenende. Ich bin jetzt bei Folge 5, glaube ich. Und ich lese natürlich wahnsinnig viel so Behind-the-Scenes-Sachen im Internet und gucke mir so, es gibt ja viel Behind-the-Scenes-Videos auch. Die haben 46 Arri Alexa Mini LF-Kameras. So ein Verleiher hat vielleicht mal zwei davon oder so. Also es ist eine Kamera, die kostet einfach 65.000 Euro.
Die ist in Deutschland wahrscheinlich nur 50 Mal, 100 Mal vorhanden.
Ja, die Mini LF, die ist mittlerweile so ein bisschen der TV-Film- und Werbestandard. Ja, lass die, ja, viel mehr nicht, obwohl das eine deutsche Firma ist. Ne? Aber die werden, ich keine Ahnung, wo die sich die Kameras zusammengeklaubt haben dafür. Wie das alles funktioniert mit den, was du sagtest, mit der Synchronisierung. Ich habe auch am Anfang gesagt, das kann gar nicht echt oder so sein, wie man denkt, weil jeder dieser 1000 Zuschauer am Anfang ist verkabelt, hat ein Mikro.
Ja.
Wo ich denke, du kannst ja nicht 1000 Signale senden per Funk in eine Halle.
Nee.
War tatsächlich auch nicht so, die haben in den Anzügen, die die annahmen, haben die das gekabelt und die haben sich auf dem Boden per XLR eingesteckt.
Okay. Trotzdem theoretisch bräuchtest du zumindest irgendwie ein Mischpult mit so vielen Kanälen.
Ja, da war nicht ein Mischpult, glaube ich. ab dem, sobald die aus der Halle rauskommen, also nur noch knapp 500 Leute sind, haben die wirklich Ansteckmikros dran, die zwar nicht funken, aber die, so wie diese Teile, mit denen wir verkocht und abgedreht am Herd machen, die intern aufzeichnen.
Ja.
Aber deswegen haben die auch so viele Datenbringer, weil abends mussten ja diese
Daten 1000 Chips zusammensammeln.
Ich habe logistisch wirklich noch so, so viele Fragen dahinter, weil ich weiß nicht, wie es geht.
Wow. Da muss sich aber echt einer Gedanken gemacht haben, bevor die das überhaupt in Auftrag gegeben haben. Mussten die erstmal checken, ob das technisch überhaupt machbar ist.
Das, was ich gefunden, also das ist kurz vor Weihnachten, ist das in den USA auf Amazon Prime rausgekommen, in Deutschland jetzt hier Anfang des Jahres. Das, was man so findet, haben die erst im August 2024 angefangen mit der Produktionsplanung. Und selbst das ist, ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung, man weiß es nicht.
Halt uns mal auf dem Laufenden, das finde ich nämlich echt interessant.
Ja, dieser Typ ist auch vollkommen krank, ne? Also dieser Host, dieser YouTuber, Mr. Beast, der hat mit 14 angefangen, der ist jetzt irgendwie so Mitte, ich glaube 26 oder so ist der, und der hat mit 14 angefangen, YouTube-Videos zu machen, wo er die seine Zuseher erraten lässt, wie viele andere YouTuber verdienen.
Mhm.
Und mittlerweile ist sein Geschäftsmodell auf YouTube, Geld zu verschenken. Also der dreht ein Video, wie der zum Beispiel 100.000 Euro verschenkt. Der sagt, wer mir jetzt als erstes eine Nachricht schreibt, kriegt 100.000 Dollar. Oder der zerkloppt einen Bentley mit einem Hammer.
Mhm.
Also die Produktion eines seiner YouTube-Videos kostet so ungefähr 250.000 Dollar.
Ja.
Aber in erster Linie, laut dem Bericht, weil er so viel Geld verschenkt. Aber der spielt ja mehr ein. Musst du dir mal überlegen, der macht das ja nicht, weil er dadurch Geld verliert, sondern weil er dadurch Geld gewinnt.
Das muss man sich echt mal reintun, dass man mit einem YouTube-Video so viel Geld verdienen kann.
Sein Vermögen wird auf knapp 1 Milliarde geschätzt.
Boah.
Das ist krass, ne?
Okay, der macht natürlich auch viel mit Merchandise und sowas, ne?
Glaube ich nicht.
Meinst du nicht? Nur das durch die Streaming-Gebühren?
Also ja, die der ist. Tantien. Das ist der. Der hat 1 Million Follower auf YouTube.
Ist das viel?
Mehr gibt's nicht.
Mehr gibt's nicht.
Nee, das ist der Größte. das ist so eine Welt, wenn man das so Jüngeren erzählt, die verstehen das viel mehr.
Mhm.
Weil dieses nicht greifbare Medium, irgendwas im Internet zu machen und damit Geld zu verdienen, das, so junge Menschen verstehen das eher, weil Twitch und TikTok und so diese ganzen Sachen, die funktionieren ja alle so. Aber so, wenn man es so Menschen in unserem Alter erzählt, dann gucken alle immer nur so ungläubig.
Ja, für mich ist auch 1 Million Follower klingt jetzt gar nicht so viel, weil
100 Millionen.
100 Millionen, ich habe 1 Million verstanden. Ist ja nix.
Nee, 100 Millionen.
100 Millionen, das ist was anderes.
Vielleicht habe ich 1 Million gesagt, ich meinte aber, ich komme mit den Zahlen hier. Ich schreibe hier auf meinem Zettel auch nur noch in 100 Mio und eine MRD. ich hab ja hier auf meinem Zettel überhaupt gar nicht so viel. Ich schreibe ja wie Trump, ich schreibe ja von links nach rechts.
Ja, ja, ja.
Ja, ich gucke das noch zu Ende, aber ich musste das schon mal loswerden. Ey, das ist.
Wo wir beim Thema sind, ich habe drei Fragen an den TV-Mann.
Oh, okay.
So rein Interesse halber, weil du jetzt seit mehreren Folgen auch davon erzählst, dass die Fernsehbranche auch so ein bisschen am Kranken ist, wie so alles Mögliche im Moment.
Naja, wir stecken in einer der größten Wirtschaftskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Dass eine Fernsehbranche da nicht mit drunter leidet,
ist ja
klar.
Die Unsicherheiten werden damit ja immer größer. Ne? Wie reagiert speziell deine Branche und wie geht ihr mit dieser Lage um? Gibt es da interessante Ansätze oder warten alle nur ab und scharren mit den Füßen?
Aktuell, also man muss ja sagen, so es passiert ja immer sehr viel über den Jahreswechsel. Mhm. Also so zu Jahresbeginn entscheidet sich eigentlich immer ziemlich viel, was das Jahr über gemacht wird. Es werden Beauftragungen, zumindest schon mal so Vorbeauftragungen gemacht. Da ist noch nicht viel passiert. Deswegen gerade wird noch so ein bisschen abgewartet. Deswegen meine ich auch, ist heute Abend jetzt gerade, gestern Abend, dieses Raab-Ding sehr interessant für die Branche, was da passiert. Das ESC, diese ESC-Geschichte. Jetzt gerade aktuell sind alle noch so ein bisschen in Startlöchern und verfallen noch nicht in größte Panik. Ja. Aber alle sind voll in Alarmstellung natürlich.
Du hattest mal erzählt, dass das Auftauchen von Raab in der Branche auch so ein paar Wellen geworfen hat. Irgendwie, weil plötzlich unglaublich viele Leute abgeworben wurden, beziehungsweise gesucht und irgendwo hingesetzt wurden. Gibt es da neue Entwicklung? Gibt es da Neues aus der Szene?
Nee, Neues eben nicht, weil eben jetzt genau dieses Event, was jetzt gerade stattfindet, nächste Woche kann ich mehr sagen, wahrscheinlich. Der Punkt ist, viele Produktionshäuser kündigen gerade Leute, weil die dich nicht mehr halten können, weil ne, jetzt, wo nichts zu arbeiten ist, kann man schlecht Leute noch über einen sehr langen Zeitraum halten. Viele Leute, weiß ich aber, arbeiten mittlerweile auch bei Raab Entertainment, weil die haben ja das Konto voller Geld und müssen ja produzieren. Die haben ja einen Vertrag unterschrieben, für die nächsten 5 Jahre Sachen rauszuhauen. Das heißt, die produzieren.
Ja, und das Geld ist schon da. Ne?
Und das Geld ist schon da. Und deswegen ist das jetzt wahnsinnig spannend, wie das Ganze läuft, ob man auf diesen Zug mit aufspringt oder ob das eine Abwärtsspirale ist, weil das Geld, was da ist, fehlt ja an anderer Stelle.
Fehlt woanders.
So, also da wird viel hingeschielt und natürlich wird in die Wirtschaft reingeguckt. Ne? Mhm. Wann fangen die Firmen wieder an zu werben? Wann ist die Wirtschaft wieder bereit dazu, Geld auszugeben, weil der Endverbraucher auch wieder in den Laden geht und was kauft oder ins Restaurant geht und was isst?
Also merkt man bei euch, weil eure Branche ist ja, macht ja nicht nur Fernsehen, sondern auch viel Werbung. Das heißt, wird da auch gespart?
Ja, ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Also das ist ja einer der schnellsten Werkzeuge, warum wir in den Medien die Effekte so einer Krise super schnell bemerken. Weil das Erste, was einbricht, ist der Werbemarkt.
Ja.
Und wenn wir jetzt nicht gerade von Gebührengeldern sprechen, ist das die einzige Einnahmequelle. Mhm. Und läuft die Wirtschaft schlecht, läuft die Werbung schlecht, läuft die Medienlandschaft schlecht. Mhm. Und dieser Effekt ist halt super schnell. Wenn du jetzt, keine Ahnung, in der Stahlindustrie bist oder so, sind die Laufzeiten ja teilweise über Jahre, bis irgendwann ein Rohstoffmangel auftritt oder irgendwelche Verkaufslager leer sind oder irgendwas. Und in der Medienbranche ist das so schnelllebig. Das heißt, genauso schnell, wie uns das jetzt gerade vielleicht härter trifft als auch andere noch, umso schneller sind wir wieder da, wenn es dann auch wieder vernünftig läuft.
Ja.
Das ist der Vorteil daran. Mhm. Aber dementsprechend schlecht einsehbar und schlecht planbar.
Ja.
Jetzt 2025 ist einfach 0,0 planbar. Mhm.
Das ist auch neu für euch, oder?
Nee, es gab das ja schon mal Mitte der Nullerjahre. Da allerdings dann noch heftiger, Also zumindest heftiger, was die Medienauswirkung war.
Ja.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Ganz andere Sache. Wir hatten ja Anfang Januar hier ziemliches Schneechaos in der Eifel und nicht nur in der Eifel. Ab heute soll es übrigens auch wieder schneien, also heute Donnerstag.
Mhm.
Was ist die schlechteste Wetterlage für einen Dreh, für Mensch und Technik? Habt ihr schon mal Drehs wegen spektakulären Wetterlagen canceln müssen?
Ja, und zwar, also jedes Wetter.
Jedes Wetter ist scheiße.
Also ich glaube, ich habe schon wegen jedem Wetter mein Dreh abgebrochen. Also fangen wir mal unten an, zu kalt, zu nass. Zu nass und zu kalt gleichzeitig.
Ja.
Zu windig, weil deswegen zu staubig zum Beispiel.
Mhm.
Zu heiß, zu feucht und zu heiß, zu nass und zu heiß. Also jede Kombination an Wetter kann ich dir eine Situation in die Scheiße essen, warum man deswegen abbrechen muss. Ich glaube, bei 15 Grad und bewölkt haben wir noch nicht abgebrochen. Nee, aber wirklich diese Extreme, also keine Ahnung, Südostasien, wo du mit Luftfeuchtigkeiten an die 100% kommst und rumspielen musst, das mag die Technik so überhaupt gar nicht. Das Salz in der Luft in solchen Situationen mögen so Halbleiter und Platinen. Vielleicht in der einen Produktion noch, wenn du das Zeug dann aber zur zweiten Produktion mitnimmst und die Korrosion fortschreitet.
Ja.
Gar nicht so witzig.
Mhm.
Ja, und Feuchtigkeit auf Dauer, also wie oft geht man auch abends ins Hotel und fragt in der Hotelküche nach einem Kilo Reis, um da irgendwie Technik einzulegen. Ja.
Hätte gar nicht geglaubt, dass das bei digitaler Technik noch so problematisch ist. Also früher bei den analogen Geräten, wo auch viel bewegliches Zeug drin war.
Ja, aber du hast das ja im Prinzip, also Korrosion ist für stehende Technik genauso scheiße wie für bewegliche Technik. Kälte ist für Akkus scheiße. Heutzutage ist in jedem Gerät ein Akku.
Ja.
Nee, da gibt's viele Einflüsse, die kacke sind. Aber für so 15 Grad bewölkt ist, glaube ich, ganz okay. Aber nicht zu bewölkt, weil sonst...
Ja, ich wollte gerade sagen, also ein bisschen Licht wäre nicht schlecht.
Ja.
letzte Frage. Hast du schon mal einen Dreh mit einem hochrangigen Politiker oder so gehabt, so mit super Sonderspezial-Security?
Nee, so richtig super Sonderspezial nicht. Nee. Also, es gibt viele so Veranstaltungen, ne, wo dich im Vorfeld akkreditieren musst und Personalausweis und so hinschicken. So, natürlich. Irgendwelche Parteitage oder so, ne? Also gerade bei solchen Veranstaltungen, aber. Ich meine, vielleicht waren da auch teilweise so Sachen bei. Ich überlege gerade, wir haben früher mal ja viel auch für die Heute-Show gedreht und waren wirklich auf so Parteitagen oder nah an Politikern dran, aber da war man akkreditiert, war die Presse. Und im Gegensatz zum Weißen Haus, dann durften wir dann ja auch trotzdem wirklich rein. Boah, nee, kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, da habe ich den größeren Security-Aufwand bei zum Beispiel so Politikern wie Tokyo Hotel.
Ja.
Also damals erlebt, als die ihre Hochphase hatten und wie hieß diese The Dome und so, diese, weißt du, diese Veranstaltung. Ich glaube, da war mehr Security.
Aber auch so Backstage-Security, nicht nur für die Sicherheit des Publikums zuständig oder so, sondern
Nee, für die Künstler.
Mhm.
Ja. Was war da? Ich überlege gerade, das war irgendwo in, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war so The Dome Tokyo Hotel und da war so richtig so ein Aufruhr, weil die Jungs nicht in die Halle bekommen haben. Ohne, Also ne, es gab keinen Weg in die Halle rein, ohne durch kreischende Teenies zu gehen. Und wir waren irgendwie mit, also wir waren ja nah, also wir waren ja mit denen nah dran dabei. Und das war schon hart. Und laut. So kreischende 13-Jährige, ne?
Ja, ne?
Nee, aber so richtige Secret Service-Erfahrung habe ich noch nicht gehabt.
Unnützes Wissen.
Oh ja. Wir haben heute noch gar nicht so viel Musik gemacht. Ne?
Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie Unnützes Wissen. Hattest du nicht letzte Woche von dieser Beleuchtung aus dem Weltraum erzählt?
Ja.
Ja, ne?
Reflect Orbital oder so, ne?
Ja, ja, genau. Ich habe jetzt von einem norwegischen Dorf gehört, dem es auch zu dunkel war, und zwar 7 Monate im Jahr, weil das in so einem tiefen Tal gelegen ist irgendwie und irgendwie von, ich weiß nicht, von Oktober bis Mai irgendwie kam keine Sonne über die Berge. Und die haben tatsächlich 3 riesige Spiegel auf so einem Bergrücken montiert, die das Sonnenlicht ins Tal reflektieren. Und die Idee hatten die schon 1913, aber haben das erst über 100 Jahre später umgesetzt. Wahrscheinlich aus technischen und Kostengründen, weil diese Spiegel, die folgen der Sonne. Und schicken ein wenig Sonne ins Tal.
Das heißt aber ja, also ich kann mir das vorstellen, ne, dass die sich dann mitbewegen mit dem Sonnenstand, um das ins Tal reinzuschießen. Das heißt aber, die zwar reflektierte, aber ja die Sonneneinstrahlung, die unten im Tal eintrifft, trifft dann ja für die ganze Zeit der Bestrahlung immer aus der gleichen Richtung ein.
Ja.
Das heißt, eine Sonnenuhr zum Beispiel können die da unten erstmal schon mal vergessen.
Ja, das stimmt wohl.
Und wenn du, sagen wir mal, auf der Sonnenseite des Hauses schläfst, dann schläfst du auf der Sonnenseite und zwar für 7 Monate.
Ja, schön ist das für die, die so PV-Anlagen auf dem Dach haben.
Das stimmt natürlich. Wenn die dann richtig ausgerichtet
sind. Wenn die richtig ausgerichtet sind.
Ja, aber spannend. Ja, aber komisch, irgendwie auch ein bisschen komisch, dass das erst jetzt irgendwie so aufkommt, ne?
Ja.
Oder gab's vorher nicht so große Spiegel
oder was? Ja, oder vielleicht nicht die Technik, dass irgendwelche Spiegel der Sonne folgen können. Weil wenn die das nicht könnten, dann hättest du ja nur wahrscheinlich für ein paar Minuten mal Sonne im Tal und dann ist die Reflexion weg.
Also das Werkzeug des Spiegels ist natürlich so im Film zum Beispiel auch ein großes Ding bei der Beleuchtung. Ne?
Mhm.
Also klar, du kannst so Sachen auch reflektieren mit Weiß oder mit so Silberstoffen, aber wenn du so richtig Kasala was machst, also es gibt auch genau diese Bespannung und Rahmen gibt es auch als Spiegel.
Ja.
Also so einmal 1 Meter Spiegel.
Aber das ist für den Protagonisten, der da gerade gefilmt wird, nicht schön, wenn er voll in die Reflexion guckt.
Der muss ja nicht unbedingt da reingucken. So, das wird auch nicht oft benutzt, weil das ist genau aus den eben gesagten Gründen alles schwer handelbar, aber geht schon. Und warum dann nicht in groß skalieren?
Ja.
Und dann geht der Bauer morgens mit der Flasche Sidolin da einmal drüber. muss ja auch sauber gehalten werden.
Genau.
Ja, ich habe einen Fakt mitgebracht, nämlich das größte Museum der Welt ist?
Boah, keine Ahnung, muss ich komplett raten. Irgendwie das Museum of Modern Art in New York?
Nee, Louvre in Paris.
Ja, echt?
Aber das ist so groß, dass wenn man sich jedes Objekt 30 Sekunden angucken würde, ne, dann wärst du 5,5 Wochen im Museum. Ey.
Oh.
Die haben echt viele Objekte.
Das kann ich mir vorstellen. Ich war mal, einen Vormittag oder so in dem Van Gogh Museum in Amsterdam und konnte nicht alles sehen. Und das war nur ein Künstler, der da gezeigt wurde.
Mir war das gar nicht bewusst, dass das ein Museum ist, ja, aber dass das so, also ist dann ja auch nicht nur eine Ausstellung, ne?
Nee, das sind also wahrscheinlich eine Dauerausstellung und zig wechselnde, ne?
Ja, also wenn du mal richtig Zeit hast, dann guckst du dir dieses Objekt da mal an.
Ja.
Gut, ich würde gern zur Musik kommen, weil ich habe ja reingeschissen, ne?
Ja.
Der Tipp der Woche.
Das stimmt natürlich gar nicht.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die Schrift ist sehr, sehr klein. Nein, ich habe ja reingeschissen. Nämlich, in der letzten Woche habe ich von, wie heißt sie, Beyoncé, den Titel Jolene von ihrem aktuellen Country-Album mitgebracht.
Ja.
Den ich netterweise vor ein paar Wochen, Monaten schon mal mitgebracht habe. Aber das
und so gut ist er auch nicht, dass man den nochmal bringen muss.
Nee, es bestätigt mich ja nur da drin, dass sich mein Geschmack gefestigt hat. Also
ja, ja.
Also ich weiß jetzt wirklich, der Titel ist gut.
Ja. Aber du hast ihn rausgenommen und hast stattdessen was anderes mitgemacht.
Genau, deswegen habe ich nämlich heute zwei Titel mit,
okay.
um den Ausgleich zu schaffen. Als erstes habe ich mitgebracht, ich weiß, dass damals bei meinen Eltern, ich glaube sogar schon eine CD davon rumlag, aber irgendwie ist es komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe einen Titel von Roxy Music mitgebracht.
Mm.
Und zwar von einer der frühen Platten, ich glaube von der zweiten Platte von aus dem Jahre 1973 habe ich den Titel, den Every Dream Home a Heartache, mitgebracht.
Mhm.
Und der ist sehr noch, also die ersten Platten waren noch sehr, sehr synthi-melancholisch.
Ja.
So, also ich meine, die haben ja schon auch so ein bisschen den Weg geebnet, habe ich dann so verfolgt für dieses New Wave 80er-Ding, was dann so kam.
Das waren schon echt Pioniere, ja.
Und das ist ja geil. Ich arbeite mich da gerade so ein bisschen durch die Platten durch. Das ist echt, echt gut.
Mhm. Cooles Zeug.
Ja, deswegen habe ich den Titel mal mitgebracht. Die Band um Brian Ferry.
Genau.
Dessen Name mir dann auch schon was gesagt hat. Aber irgendwie, ich
hatte auch Solo-Sachen gemacht, die teilweise sehr glatt poppig waren.
Mhm.
Aber Roxy Music war schon eine Band von Pionieren.
Ja, geil. Also ich guck mal, vielleicht bringe ich da noch mal irgendwas von mit, aber ich bin jetzt erstmal so richtig mit der zweiten Platte durch.
Ja. Ich habe einen Song von 1985 mitgebracht, Pete Townsend. Der hat ja auch Solo-Sachen gemacht.
Jetzt muss er aufpassen, weil den hat er ja auch schon mal mitgebracht. Ne?
Ja, das ist richtig, aber diesen Song ganz sicher nicht. Das heißt, nein, ich hatte etwas mitgebracht, das Pete Townsend produziert hat. Ich glaube, das war. Genau, richtig. Der Pete Townsend ist natürlich der Kopf- und Gitarrist von The Who, wer den Namen noch nicht gehört hat. Und der hat auch solo immer gutes Zeug gemacht. Und sein wahrscheinlich bestes Solo-Album war White City, a Novel von 1985. Davon dieser Song mit Dave Gilmour von Pink Floyd an der Gitarre.
Mhm.
Und der Song heißt Give Blood.
Okay. Das ist aber 80er schon.
85, genau. Klingt irgendwie überhaupt nicht nach den 80ern, aber Pete Townsend ist ja so ein Typ mit viel Energie. Und selbst in den 80ern hat er geiles Zeug gemacht. Und er hat auch The Who geiles Zeug gemacht.
Ja, guck mal, da sind wir in die gleiche Epoche geschlagen.
Ja.
Und jetzt mache ich mit meinem zweiten Song alles kaputt.
Oh oh.
Es gibt ja so Sachen, bleibe ich auch in den 80ern, aber ich war einfach, das ist jetzt wahrscheinlich, klatschst du dir jetzt gleich mit der großen flachen Hand gegen die Stirn, aber manchmal ist ja so, wenn einem das nicht erzählt wird und nicht beigebracht wird, dann weiß man das nicht, ne? Und ich habe den Titel, ich kenne den Titel Junimond, kenne ich nur von echt, aus dem Jahr 2000, so einer furchtbaren Teenie-Rock-Pop-Band. Ich wusste nicht, dass der von Rio Reiser ist.
Natürlich.
Und tatsächlich in der Version von Rio Reiser von 86, das ist ja schon ein ganz geiler Song, ne?
Ja.
Also ist auch leider von echt danach ein Ohrwurm gewesen, aber hier ist es noch ein schöner Ohrwurm, finde ich.
Ja, ist irgendwie ein bisschen rauer als die Echt-Version natürlich.
Mhm.
Aber super Text.
Kennst du die Story hinter dem Song?
die Story im Song oder die Story des Songs?
Ja, also im Song und drumherum.
Ja, erzähl.
Geschrieben hat den Song Mitmusiker Martin Hartmann. Und zwar ist das der, also es geht ja um bei June um einen abgeschlossenen Liebeskummer. Mhm. Und das, der Song ist quasi das Abschiedsgeschenk von Martin Hartmann an seine Verflossene und dass er jetzt über den Liebeskummer hinwegkommt. Und das war Grünabgeordnete Claudia Roth.
Ja.
Der war mit Claudia Roth zusammen und das war quasi, das hat er an der Heimorgel, hat er Junimond geschrieben und dann hat er das mit Rio Reiser quasi noch auf die Platte gebracht. War auch eigentlich eine B-Seite und ist erst nach Auflösung der Band, mhm, erst wirklich bekannt geworden.
Wusstest du denn, dass, auch unnützes Wissen, dass Claudia Roth in Personalunion die erste Managerin von Tonsteine Scherben war?
Nee.
Ja. Die hat den Auftritte besorgt.
Ach, guck. Mhm. Ja, guck mal, da lernt man immer noch Sachen hier. Ja.
Und heute ist sie Kulturstaatsministerin.
Ist sie Ministerin? Ist sie nicht...
Ja, die hat, also Kultur hat kein Ministerium, sondern die ist Kulturstaatsministerin.
Ah, okay.
Es gibt ja auch einen Kanzleramtsminister, der kein eigenes Minister
hat. Ich wollte gerade sagen, weil im Ministerium ist sie ja nicht, ne? Also die ist ja nicht im noch aktuellen Stab.
Nicht mehr lange.
Ich habe schon gewählt.
Ich habe meine Briefwahlunterlagen beantragt und die sind immer noch nicht da.
Ja, die sind erst, ich war in der ersten Charge quasi, Lieferung letzten, ich habe hier auf der Stadtseite geguckt und da war die erste Lieferung am letzten Freitag und da wurden dann erstmal die abgefrühstückt, die früh die Briefwahl beantragt haben, aber viele, viele, viele und auch die Freigabe im Rathaus oder hier im Bezirksrathaus ist noch nicht gegeben, weil da fehlt die zweite Charge von der Druckerei fehlte noch.
Also doch Papiermangel.
Ja, deswegen wird ja tatsächlich so ein bisschen von der Briefwahl abgeraten. Mhm. Und gerade weil das alles so knapp ist. Also wenn man seine Unterlagen bekommt, sollte man die auch tunlichst direkt in den Briefkasten schmeißen wieder.
Ja, ja.
Oh. So.
So. Haben wir es wieder geschafft?
Ich gehe mal ganz schwer davon aus, weil für den Rest habe ich keine Energie mehr, wollte ich gerade sagen. Kleiner Fun-Fact noch hinten dran, kleines unnützes Wissen, weil ja die Notrufnummern hier ausgefallen waren. Wusstest du, seit wann es überhaupt erst die 110 und die 112 gibt?
Seit es Telefon gibt?
Tja, eben nicht. Ebenso überhaupt gar nicht. Eingeführt wurde das bundesweit erst 1969.
Hä?
Ja. Bis dahin gab es keine zentralisierte Notrufnummer. Und stark gemacht dafür hat sich gar nicht die Politik, sondern die Eltern von, warte mal, ich habe es mir ja aufgeschrieben, von Björn Steiger, der mit 8 Jahren angefahren wurde, leider tödlich verunglückt ist, weil die Hilfe zu spät kam. Die Eltern haben dann daraufhin die Steiger-Stiftung gegründet, haben versucht, das bei der Politik durchzusetzen. Die hat sich aber komplett gesperrt und eingeführt hat es dann 74 Willy Brandt. Nee, genau. 69 ist überfahren. 74 hat Willy Brandt das erst flächendeckend eingeführt. Hm.
Und vorher musstest du echt irgendwie zur Telefonzelle hechten und im Telefonbuch die Nummer der nächsten Polizeiwache erkunden.
Ja. Und wow. Viel schlimmer halt vom Arzt. Musstest du wissen, ja, wo das nächste Krankenhaus ist, um von da aus eine Ambulanz zu holen.
Mein Gott.
Krass, ne?
Mhm. Hätte ja, man auch schon früher drauf kommen können.
Und die beiden Eltern des Jungen sind kürzlich jetzt, ich glaube, letzten oder im vorletzten Jahr gestorben. Dann jetzt auch haben aber mittlerweile wahrscheinlich aber Millionen Menschen das Leben gerettet.
Ja.
So viel dazu. Heute haben wir gelernt, ich sag dir das.
Heute haben wir was gelernt.
In diesem Sinne bin ich jetzt gespannt auf die Quoten von gestern Abend.
Mhm.
Und werde nächste Woche berichten.
Ich bin gespannt.
Bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. spare auf meine nächsten 100 Millionen, um eine komische Spielshow zu produzieren.
Mit 5000 Kameras.
Ich war eigentlich haben wir ja gerade eben verraten, wie es geht. Ich muss nur ein YouTube-Video aufnehmen, wo ich eine Million verschenke. Ja. Ganz einfach, mache ich jetzt gleich. Nehme ich jetzt gleich auf,
stelle ich an. Kannst du ja einen Kredit für aufnehmen. Macht sich ja bezahlt hinterher.
Ich wollte gerade sagen, brauche ich ja nicht. Kriege ich ja direkt, also verdiene ich ja dann.
Ja, genau.
Easy, sollten wir alle so machen. In diesem Sinne überlasse ich dir die letzten Worte und geht wählen auf jeden Fall schnell noch. Oder die Briefwahl beantragen. Wer es noch nicht hat, ansonsten letzten Worte, Ricky Reck. Tschüss.
Ja, ich sag nur, eine Million ist schnell verdient. Madidiot, schwenkt der Hund.